Nur wer mit sich selbst gut umgeht, kann auch mit anderen gut umgehen. Selbstachtung.
Respektvolle Kommunikation.
Selbstreflexion.
Nein sagen können.
Nimm dich raus und rein ins Ich. Ulrike Bischoff ist die Supervisorin an deiner Seite. Sie selbst änderte ihr ganzes Leben. Hier hörst du, wie du es schaffen kannst. Zusammen mit Ulrike und Schwarzbrot und Kamille. Der Podcast für dein gelungenes Leben.
Ja, herzlich willkommen zum Podcast Schwarzbrot und Kamille. Mein Name ist Ulrike Bischoff und ich bin die Supervisorin an deiner Seite. Und heute ist wieder dritter Podcast, das heißt, wir haben wieder Interviewtime. Mein heutiger Gast ist ein Kollege. Er beschäftigt sich vor allen Dingen mit Personal- und Organisationsentwicklung, aber auch mit Konfliktmanagement und Mediation und mit der Begleitung von Veränderungsprozessen, Dem aus meiner Sicht heutzutage eine immer größere Bedeutung zukommt. Und als ich mir seinen Lebenslauf so durchgelesen habe, ist mir aufgefallen, dass er auch mit Gegensätzen zu tun hat und arbeitet, sodass er zum Beispiel Wirtschaft und Soziales studiert, bei dem sich viele Menschen fragen, geht das überhaupt zusammen? Und was ja auch ein aktuelles Thema bei uns derzeit in der Politik ist. Oder auch die Arbeit als Mediator, dem ja immer ein Konflikt vorausgeht, er also als Schlichter dahin kommt und ebenso auch wie das Thema Authentizität, was ihm wichtig ist, was doch bitte nicht nur im Privaten gelebt werden sollte, sondern auch im Beruf. Zitat seinerseits, ich möchte Authentizität für meine Klienten und diese sollen im Beruf einfach sie selbst sein. Ihr seht, es gibt viel zu besprechen mit Christian Engelbrecht, selbstständiger Berater, Coach, Supervisor, Mediator und Trainer aus Dortmund. Herzlich willkommen, lieber Christian. Schön, dass du da bist.
Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ich freue mich.
Sehr gerne. Ich freue mich auch. Und ich habe jetzt im Intro schon viel erzählt. Wir haben uns erst vor einem halben Jahr kennengelernt. Da möchte ich nochmal die Hörer so ein bisschen mit ins Boot nehmen. Auch über eine schöne Gegebenheit. Es ging um Supervisionsprüfungen. Wir saßen abends noch alle zusammen und haben so ein bisschen reflektiert, auch über den Tag. Und wir beide sind ins Gespräch gekommen über das Thema Sport. Die Olympischen Spiele waren gerade beendet und was uns beide so zusammengeführt hat, war eigentlich dieser olympische Geist, der Spirit oder auch der faire Umgang der Athleten untereinander, was ja auch viel mit Werten und Wertschätzung und Respekt gegenüber Menschen zu tun hat. Und das ist ja unsere Arbeit, die wir machen. Und ich habe es im Intro gesagt, Wertschätzung und Respekt ist auch im Moment ein Thema in den politischen Diskussionen. Und als ich mir deinen Lebenslauf durchgelesen habe, habe ich gesehen, du hast Wirtschaft und Soziales studiert. Und im Moment ist die Diskussion bei uns sehr viel mit, pumpen wir das Geld mehr in die Wirtschaft, die lahmt, oder in das Soziales, in die Jugend, in die Zukunft, die wir haben. Wie kann ich mir das vorstellen? Passt da was? Passt das überhaupt zusammen? Geht das? Gibt es die Möglichkeit, da ein Gleichgewicht zu finden? Wie siehst du das?
Ja, also Wirtschafts- und Soziales oder Wirtschaft und Sozialwissenschaften habe ich studiert, und Sozialwissenschaften an sich beschäftigen sich ja erstmal ja mit dem gesellschaftlichen Zusammenleben von Menschen und somit dann auch in wirtschaftlichen Kontexten, nicht nur, aber auch an der Stelle passt das erstmal so weit, wenn ich das wirklich auf Soziales reduziere oder fokussiere, dann wird es schon ein bisschen schwieriger, ne? Wenn ich so unternehmerische Tätigkeit, Profit, Streben nach Gewinn, nach Vorteilen und so weiter sehe und wo ist da der Platz für die Einzelnen, dann wird es sicherlich schon komplizierter. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass das zusammenpasst oder zusammenpassen kann. Und dass es ja viel mit der Haltung der einzelnen Akteure zu tun hat. Also wie werden denn Menschen gesehen und wie sieht man sich selbst und was steht einem zu, mutmaßlich, ja, also solche Fragen, ne?
Ja, da sagst du auch was Wichtiges, was steht einem zu? Das hat ja auch was so ein bisschen mit der eigenen Haltung zu tun, ne? Wenn der Staat sagt, nehmen wir jetzt mal als Beispiel Bürgergeld oder Geld für Miete und so weiter. Und viele unserer Mitmenschen oder einige, die das eben beziehen und einige, die eben eine Haltung haben, das steht mir zu. Während auch ich auch Leute kenne, die sagen, der Staat ist mir egal, ich kümmere mich um mich selber. Und ich schreie da nicht nach, ne?
Ja, ich glaube, so diese vielleicht ist es am leichtesten zu greifen, wenn man sich mal irgendwie so ein Beispiel anschaut, ne? Also mir fällt gerade ganz aktuell ein, ich habe neulich mal eine Sendung im Fernsehen gesehen, also so viel ich weiß, sehr populär, Bares für Rares. Menschen bringen irgendwelche Ausstellungsstücke bzw. Kunstwertgegenstände, Antiquitäten, lassen die dort schätzen und bekommen dann die Gelegenheit, die von einem Gremium irgendwie ersteigern zu lassen. Und ich habe da beobachtet, es sind typischerweise viele freundliche, nette Menschen, die da als Kandidaten in diese Sendung kommen, die regelmäßig keine Idee davon haben, was das, was sie mitbringen, wirklich wert ist. Und dann gibt es auch so eine Schätzung und die lautet dann zum Beispiel zur positiven Überraschung der Leute, naja, das ist sicherlich 1500 Euro wert bis 1800 Euro und dann gehen die nachher in die Verhandlung. Und manchmal passiert es, habe ich da gesehen, dass das Gremium dann sagt, naja, wir bieten 1900, 2000, 2100, 2200. Ja, und die Kandidaten gewinnen dann irgendwie so den Eindruck, hier geht noch mehr. Ne? Und
Ja.
ich bin so ein Stück drüber gestolpert, weil ich dachte, Mensch, wenn ich doch selber die Vorstellung hatte, ich weiß gar nicht, was es wert ist. Oder ich habe vielleicht die Idee, es sind 1200. Jetzt sagt mir jemand, na 1500 kannst du dafür schon bekommen. Und dann wird mir geboten 1800. Und wenn dann irgendwann die Gebote aufhören, sage ich, naja, möchte noch jemand, geht noch was? Das ist eben so eine Haltung, die ich zumindest interessant finde. Ne? Und ja, vielleicht wohnt uns das allen irgendwie potenziell so ein bisschen inne. Und das ist, glaube ich, nicht so gut vereinbar mit fairen und ja, wenn man so will, gerechten Lösungen, ne? Wo man wirklich sagt, also ich möchte gerne, dass es mir gut geht, aber den Menschen, mit denen ich zu tun habe, soll es deswegen nicht schlecht gehen. Also sozusagen die Orientierung an Win-Win-Lösungen.
Ja, das hat auch was mit Zufriedenheit zu tun, ne? So, also ich kenne diese Sendung, ich gucke sie mittlerweile nicht mehr, muss ich sagen, aber ich bin manchmal auch erstaunt gewesen. Es ist ein schönes Beispiel. Die waren dann so positiv überrascht, wo man eigentlich sagen würde, naja, jetzt kommt so ein bisschen die Gier raus. Also sie haben so Lunte gerochen, ne? Und mal sehen, was da noch geht. Das ist so auch dieses Zockergehen, glaube ich, so ein bisschen. Und gleichzeitig gibt es aber auch tatsächlich welche, die dann sagen, ach nö, ich wollte damit eigentlich, also die handeln dann auch gar nicht mehr weiter, sondern die sagen, ich bin mit dem zufrieden, was ich habe,
Ja,
ne?
erfreulicherweise und zum Glück ist das so. Ja. Also mir ist das eben sehr sympathisch. Ich finde es immer legitim, auch zu gucken. Ja, ich möchte jetzt etwas verkaufen und ich möchte dafür einen guten Preis erzielen, alles in Ordnung. Aber ich glaube, es gibt so eine Grenze und ich denke, dass wir das spüren können, nämlich eben da, wo jemand übervorteilt wird, was ich dann schwierig finde. So. Und wo ich schön finde, wenn man sich bemüht und orientiert daran, eben, ja, wie gesagt, faire Lösungen zu finden, die möglichst für beide Seiten zufriedenstellend dann sein können.
Ja, so eine Win-Win-Situation, beziehungsweise einfach auch, das hat wieder was, was ich eingangs sagte, mit Respekt und Wertschätzung zu tun, ne? Was sind meine Werte und was ist mir wichtig im Umgang mit anderen? Und dazu gehört mit Sicherheit nicht dieses Nepper, Schlepper, Bauernfänger-Gehabe, sondern wirklich zu sagen, nee, das Preis-Leistung stimmt. Ich hatte neulich einen Post bei LinkedIn, da habe ich über das Thema Preiswert gesprochen. Und auch das geht ja in die Richtung, wir verbinden ganz oft Preiswert mit billig. Aber nein, Preiswert heißt, es ist mir persönlich den Preiswert, den ich für das eine oder andere zahle oder bereit bin auszugeben. Ne? Also das ist nochmal eine andere Gewichtung da drin. Ja, aber es ist und bleibt eine wichtige Frage. Also das ist das, was ich ähnlich sehe wie du. Es hängt von den Individuen ab, wie die damit umgehen. Ne, Stichwort, ne, packe ich das Geld jetzt in diese Richtung oder packe ich das Geld in diese Richtung? Oder was ist meine Haltung? Was ist mein Anspruch? Meine Erwartungshaltung vor allen Dingen auch. Ne? Wenn ich nichts erwarte, und das war ja bei Bares für Rares eben auch der Fall, und es kommt mit einmal irgendwie ganz dicke und ganz groß, dann verändert das einen natürlich auch so ein bisschen. Ne?
Ja, ne, und wie, also wie stark bin ich orientiert an dem, was mir selber nahe liegt, was meine Ziele und Ideen sind, und inwieweit bin ich bei all dem noch in der Lage, mich eben auch in die andere Seite reinzuversetzen oder gucken, was mag da denn wohl sein? Oder wie weit reicht auch meine Bereitschaft, entsprechend ins Gespräch zu gehen und mir sowas abzuholen? Ja? Also zu sagen, nicht okay. Und ich glaube, dass das keine Utopie sein muss. Und du hast ja gerade auch zum Glück aus derselben Sendung die Positivbeispiele genannt, wo Menschen dann sagen, okay, das passt, das ist schon mehr, als ich eigentlich wollte, das passt in etwa zur Expertise und damit bin ich tatsächlich auch zufrieden und das ist für mich rund. Ne? Gibt es ja auch tatsächlich, und das ist dann wieder so die Brücke zur Wirtschaft, wo es, glaube ich, auch tatsächlich alle Facetten gibt, ja, also Wirtschaft oder auch Gesellschaft, Politik, was wir gerade ja so an allen Ecken und Enden so erleben, was das Miteinander umgehen anbetrifft. Ne?
Ja, das ist dieses Miteinander umgehen. Also das ist das, es bedarf einer guten Basis, glaube ich, einer guten Grundlage, um gut miteinander umgehen zu können. Und in dem Moment, wo ich etwas bewerte, da sind wir wieder bei Werten, fühlt der eine sich vielleicht etwas also ne, hinten dran und der andere fühlt sich aber soweit so gut. Und da so eine Balance hinzubekommen, das ist, glaube ich, das hat wieder was mit Anspruchshaltung, Haltung, Erwartung zu tun. Also es ist immer wieder derselbe, ja, sag ich mal, also dieselbe Katze, die sich in den Schwanz beißt letztendlich. Ne? Da merkt man auch, also ich denke dann oft, wie gut es uns hier eigentlich in Deutschland geht, weil der Rahmen, dass keiner hinten überfällt durch unsere soziale Gesetzgebung und die Leistungen, die gezahlt werden, der ist ja da. Aber auch da wieder, es gibt eben welche, die missbrauchen diesen Rahmen auch und oder das, was ihnen da vorgelegt wird. Und das, ich glaube, das ist mein persönlicher Eindruck, ist eben, dass da auch ganz oft der Fokus eher auf diesen Missbrauch gelegt wird, anstatt auf die Wertschätzung, dass wir uns sowas überhaupt leisten können. Ne?
Also ich vermag nicht zu sagen, da gibt es jetzt diese oder jene Entwicklung, das ist mehr geworden, beispielsweise jetzt Profitstreben oder Eigennutz. Was ich aber schon glaube, dass so in dieser allgemeinen Unsicherheit, die, glaube ich, Menschen vielfach im Moment erleben, politisch, sozial, die Anspannung doch teilweise so groß ist, dass man sagt, nee, also ich habe. Das ist eine Bedrohung, mich jetzt wirklich auch mit anderen Ansichten, mit anderen Perspektiven, mit den Wünschen von anderen wirklich intensiv auseinanderzusetzen. Und dass das an mancher Stelle so eine ja, Geschwindigkeit vielleicht begünstigt, in der Menschen sagen, nein, ich bin auf der richtigen Seite und du liegst falsch und wir brauchen uns gar nicht weiter auseinanderzusetzen. Also wo ja teilweise Rollladen schon mal schneller runtergehen. Und das glaube ich, trifft auch so auf ganz viele Lebensbereiche im Moment zu.
So, ja.
Und ja, da hoffe ich auf die immer noch vielen Menschen, die das nicht so brauchen und die, glaube ich, in dieser Zeit wichtige Multiplikatoren sind, weil ich glaube, dass das so funktioniert, ja, also dass wir eben über eigenes Verhalten, über auch ja die Arbeit an unserer eigenen Haltung in solchen Situationen. Also niemand kann sich, glaube ich, für alle Lebenssituationen und alle konkreten Umstände vollständig von solchen Zusammenhängen irgendwie freisprechen. Und ich glaube, dass jeder, der da an sich arbeitet und jede, die das tut, gut als im Mikrokosmos, als Multiplikator und als Vorbild fungieren kann und einen Beitrag leisten kann, dass wir da die Gewichte in eine andere Richtung verschieben.
Ja, also das ist ganz interessant, was du sagst gerade, weil ich mich mit einer Freundin unterhalten habe heute Morgen, die ist noch mal 10 Jahre älter als ich, ja, 15 Jahre älter als ich. Und wo ich sagte, dann ging es um das Thema Urlaub beispielsweise. Und wo ich auch gesagt habe, ich meine Eltern, die konnten sich das früher nicht leisten, obwohl sie selbstständig, also ne, wir hatten einen Handwerksbetrieb. Mein Vater hat sich einen Wohnwagen gekauft, damit er mit der Familie mit 4 Kindern in Urlaub fahren konnte. Und das war was Besonderes. Ja, und heute reist du mal eben von A nach B, weil du bist ja so gestresst, du brauchst mindestens 3 oder 4 Mal Urlaub im Jahr. Und das hat auch wieder was mit Anspruch zu tun. Klammer auf, ich habe letztes Jahr eine Woche Urlaub, richtig Urlaub gemacht im Jahr, Klammer zu, das war eigene Entscheidung, ist ist jetzt nicht irgendwie, soll jetzt nicht klingen, so nach dem Motto, ne, guck mal, was ich nur mache oder wie wenig ich nur brauche. Aber vielen ist das, also dieser Konsum, glaube ich, auch gar nicht mehr so bewusst irgendwie, dass das ist, also sind viele Dinge zur Selbstverständlichkeit geworden, dass man schätzt es nicht mehr wert, so, ne, weil es einfach zum Leben dazugehört. Und was ja auch gut ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich, so komme ich noch so aus einer Generation, also ich musste mir einfach auch viel erarbeiten. Ne? Also wenn ich mir ein Fahrrad kaufen wollte, dann musste ich dafür arbeiten und dann hatte ich das Geld zusammen und konnte mir ein Fahrrad kaufen. So. Und das war für mich ganz toll, weil ich mir das selber erarbeitet hatte. Also dieses Gefühl ist dann ja auch toll.
Ja.
Ja.
Ja, das sind
Aber
dann
der.
wieder so die Fragen, ne? Wie entstehen Wünsche, Ziele, was steht
Genau.
mir zu oder was steht mir gedacht zu? Und das müsste doch eigentlich mehr sein. Und ja.
Ja, es kann man lange philosophisch drüber
Ja,
diskutieren
das stimmt.
und da sieht man aber auch, wie eng, finde ich, so Fakten auch mit Philosophien und Vorstellungen zusammenhängen. Ja, lieber Christian, dann möchte ich noch mal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Ich habe in deinem Lebenslauf gelesen, dass du mal, also ich glaube, nach dem Studium in der Unternehmensberatung angefangen hast zu arbeiten. So, der erste Arbeitsplatz hat ja auch immer meistens so eine bestimmte Bedeutung oder ja, macht ja auch was mit einem, wenn man noch so jung und frisch ist. Und insofern wäre meine Frage, wie bist du da hingekommen und oder warum wolltest du in eine Unternehmensberatung und was hast du daraus gelernt, mitgenommen aus dem aus der Zeit dort. So.
Ja, tatsächlich, da war ich jung und frisch und wusste vieles nicht. Was ich aber wusste, war, dass ich gerne meinen Berufsweg im Personalbereich, im Personalumfeld suchen wollte und hatte mich deswegen dort beworben. Das war eine Unternehmensberatung, genauer gesagt, eine Personal- und Unternehmensberatung. Ja, und das war der erste Job und das waren viele spannende Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Da habe ich viel gelernt und ich konnte es ja nicht so vergleichen bis dahin, wie ist so das Arbeitsleben an anderer Stelle, also jedenfalls nicht in dem Umfang, jetzt mal abgesehen von Jobs während des Studiums. Das Unternehmen war mit der Suche und Auswahl und Beratung von Fach- und Führungskräften beschäftigt. Und die waren in ziemlich kurzer Zeit schnell gewachsen. Und es gab viele tolle junge Mitarbeitende dort. Also ich habe viele nette Kollegen und Kolleginnen da getroffen, von denen ich bald merkte, die sind richtig mit Feuer und Flamme dabei, sehr identifiziert mit der Aufgabe, sehr motiviert und engagiert. Und das hat insofern erstmal Spaß für mich gemacht. Und ich glaube, bis heute, dass das für dieses Unternehmen ein Riesenschatz war und ein ganz großes Potenzial. Und ja, leider habe ich dann aber bald den Eindruck gewonnen, dass das nicht so das war, was im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Geschäftsleitung lag. Also ich hatte und bekam zunehmend das Gefühl, das wird nicht so gesehen, was da wirklich an tollem Potenzial bei den Mitarbeitenden da ist, sondern es galt eben vor allen Dingen, naja, eben wirtschaftlich erfolgreich zu sein und die Projekte gut zu bewältigen. Und wir hatten ja darüber gesprochen, so wie weit geht das so Hand in Hand und wo ist das vielleicht dann auch ein Widerspruch? Und hier schien das
Ja,
nicht so ganz synchron zu laufen, ja.
Wirtschaft und Soziales, da haben wir es dann
Ja,
auch wieder
genau.
sozusagen. Schließt so wieder den Kreis, den inhaltlichen Kreis.
Ja.
Ja, das Potenzial wurde nicht gesehen. Das sind das ist spannend, dass du das so sagst, weil ja genau das, wenn beides funktioniert, ist das Unternehmen ja, also die lassen dadurch ja auch Dinge einfach liegen. Ne? Also du kannst ja, wenn du die Mitarbeiter mitnimmst und das den sozialen Aspekt nach vorne holst, dann kannst du ja noch mal mehr aus meiner Sicht, ne, Logik, so würde ich es sagen, deutlich mehr Umsätze machen oder ja das Unternehmen erfolgreicher machen, sagen wir es mal so.
Genau, das glaube ich auch. Und hier war es also so eine, wenn im Rückblick, das ist jetzt lange her natürlich, im Rückblick glaube ich, Es gab so eine Philosophie, wie man das manchmal heute auch noch hört: Kommen Sie mir nicht mit Problemen, kommen Sie mir mit Lösungen. Und das halte ich für keinen guten oder erfolgversprechenden Ansatz langfristig, weil es gibt natürlich auch manchmal Gründe, tatsächlich gute Gründe, jenseits vor allen Dingen der persönlichen Leistungsbereitschaft und Fähigkeit von Mitarbeitenden, warum Dinge mal nicht ganz glatt gehen. Und ich hatte hier den Eindruck, da wurde eben weniger danach gefragt, sondern eben vor allen Dingen so: Sehen Sie zu, machen Sie. Und ich weiß jetzt auch nicht, inwieweit eben da tatsächlich die wirtschaftlichen Gründe so waren, dass das in dieser Form irgendwie sein musste. Aber es wurde wohl so gesehen. Ich glaube, dass auch in der Zeit noch ein Stück weit möglicherweise anders geführt wurde, dass man also da, sagen wir mal, noch etwas traditioneller, tendenziell autoritärer geführt hat, als das heute verbreitet ist. Und ja, also das war jedenfalls dann leider so, dass je länger ich dort beschäftigt war, desto mehr hatte ich den Eindruck, dass die Kollegen und Kolleginnen sich unter diesem Klima nicht optimal entfalten konnten. Und ja, es gab dann auch, wie ich fand, einen ziemlich großen Durchlauf, also sprich eine hohe Fluktuation. Und ich erinnere mich auch, dass dort es auch zu Trennungen kam, konkrete Beispiele von aus meiner Sicht wirklich besonders fähigen Mitarbeitenden und dass das auch auf eine Art und Weise abgelaufen ist, die ich nicht verstanden habe und die mir auch nicht gefallen hat und wo ich wirklich diese vertanen Chancen drin gesehen habe. Und
Ja,
ja,
das ist.
letztlich war es auch für mich dann der Startschuss in meine Selbstständigkeit. Also ich habe dann irgendwann einen anderen Weg gesucht. Und heute weiß ich, oder soweit ich das weiß, gibt es dieses Unternehmen schon viele Jahre nicht mehr. Und ich glaube oder kann mir heute vorstellen, dass da eine ganz andere Entwicklung möglich gewesen wäre. Und ich war selbstverständlich eben junger Mitarbeiter und nicht Teil der Geschäftsleitung. Aber auch wenn ich annehme, dass es da eben einen großen, vielleicht auch Wettbewerbsdruck gegeben hat für das Unternehmen selbst, das ja selbstverständlich wirtschaftlich sich irgendwie tragen muss und funktionieren muss. Selbst wenn ich das mit betrachte, dann glaube ich, dass eben dieses Potenzial dort nicht ideal genutzt wurde und dass da mehr drin gewesen wäre und vielleicht eine Entwicklung, bei der es das Unternehmen heute noch
Geben
geben würde.
würde, ja. Also ich habe, weil du sagtest, das ist ja auch so eine Sache, was gerade in der Zeit der, ich sag jetzt mal so Zuckerbergs und so gelaufen ist, das Unternehmen ist einfach schnell gewachsen. Und ich glaube, das ist oftmals auch ein Killerkriterium, wenn du fängst an, sage ich mal, in der Garage mit dem Best Buddies so ungefähr. Und dann brauchst du aber hierfür einen und dafür einen. Und ich kenne da jemanden, der kennt jemanden. Und dann hat man so das Gefühl, ne, man ist so familiär und dann mischt man die Rollen so von früher miteinander. Früher war es ja sowieso und so drauf. Und jeder entwickelt sich weiter. Und das ist dann, wenn ein Unternehmen schnell wächst, ist das eben ja eine Herausforderung, da menschlich irgendwie auch mitzuwachsen. Das ist auch, also die Unternehmensberatungen generell sind ja noch mal so ein spezielles Thema, finde ich immer, was die sozialen Dinge angeht. Also das ist meine persönliche Haltung dazu. Aber ein schnell wachsendes Unternehmen ist einfach echt schwierig, da ein gutes Pacing zu finden auch, ne?
Ja, absolut. Das kenne ich so genau auch aus der Berater- oder Trainerperspektive. Also, wo es natürlich viel Notwendigkeit gibt, dann zum Beispiel im Rahmen von Führungskräfteentwicklungsprogrammen, sich solchen Themen zu widmen. Kleines Familienunternehmen, ein paar Jahre, später, 300, 400 Mitarbeitende und
Ja.
dann funktionieren eben die Strukturen nicht mehr so. Dann ruft man nicht eben mal über den Schreibtisch, mit einem lockeren Du zu der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter, was jetzt gerade zu machen ist, sondern dann braucht es irgendwie Strukturen und Führungsebenen und es wird komplexer, ne? Und ich finde nur wichtig, das früh zu sehen und eben sich auf den Weg zu machen, dem
Genau.
zu beginnen und die Entscheidungen zu treffen, die notwendig sind, damit man dann eben noch die zwischenmenschliche Seite so gut gestalten kann, dass eben die Potenziale auch ausgeschöpft werden und genutzt werden können.
Also ich habe das in einem Unternehmen erlebt, in dem ich in einem Projektteam gerufen wurde, wo es Richtung QS kam damals auf um die 2000er, ne? Und da mussten dann gleich so ganze Bücher erstellt werden. War ein größeres Unternehmen, was Lebensmittel hergestellt hat. Und da habe ich auch gedacht, ja, die Wege, also du sagst, die Strukturen schaffen, das ist, da bin ich völlig bei dir, das muss auch sein. Aber da kommen wir schon in die Diskussion, die wir heute auch in der Politik haben. Da ist dann auch die Gefahr, dass du dich ganz oft verzettelst und dann wird es zu bürokratisch und es ist gar nicht mehr praktisch anwendbar. Stichwort, ich kann mal eben den Nachbarn fragen, der mir gegenüber sitzt, kannst du mal eben das und das machen? Das muss trotzdem noch möglich sein, sage ich mal, ne? Wenn es wenn es irgendwie machbar ist. Und da weiß ich auch, dass wir da ziemlich an unsere Grenzen gestoßen sind, gerade im Bereich Marketing damals, weil ich so gedacht habe, ey, ne, wie kann ein Produkt, also es war eine Gruppe, die zusammengewürfelt war von unterschiedlichen Abteilungen, was ja auch Sinn macht in solchen Dingen. Aber da merkst du eben auch, dass jede Abteilung die eigene Brille auf hat und was ist umsetzbar bei dem einen ist, heißt nicht, dass es bei der anderen Abteilung so durchflutscht. Das geht nicht, ne? Also es war auch eine interessante Erfahrung für mich in dem Fall.
Ja, also ich denke gerade so diese Aspekte wirklich aktiv zu gestalten und im Blick zu behalten, das ist bei der Komplexität sicherlich eben herausfordernd. Ja,
Ja.
das ist anstrengend und wir können es auch irgendwie uns im Kleineren angucken, weiß ich nicht, in Nachbarschaftsstreitigkeiten oder so. Natürlich ist es einfacher, kürzer und schneller, wenn ich versuche zu beweisen, dass ich im Recht bin, ja, und ich hau das so raus und höre nicht weiter zu oder gehe nicht in den Kontakt. Und das kann man im Grunde ganz gut nachvollziehen irgendwo. Nur es führt, glaube ich, sehr oft nicht in eine gute Richtung. Und deswegen lohnt sich eben die Akzeptanz der Schwierigkeit, die da vielleicht manchmal damit verbunden ist, so das hinzukriegen und miteinander zu agieren, ne?
Ja, genau. Also das ist das, was du sagst, was mir auch immer wichtig ist, gibt. Aber es ist ja auch unser Job als Supervisoren, ne? Es geht um die Prozessebene und nicht um die inhaltliche Ebene. Ich sage immer, es geht nicht ums Recht haben, sondern unser Job ist es Bewusstmachung. Wir legen den Finger in die Wunde und nicht um den Menschen weh zu tun, sondern um darauf aufmerksam von außen den Blick darauf aufmerksam zu machen, hey, hier gibt es ein Problem. Und wenn ihr das nicht in den Griff kriegt, dann wird es nicht weniger mit dem Problem, ne? Sondern gucken, wie kann man da eine gute Lösung finden, und zwar, dass alle auch damit gut klarkommen können, ne?
Ja, und ich glaube, also so in komplexen und herausfordernden Situationen, auch in Spannungssituationen, in Konflikten, ist es eben gerade so, dass sich oftmals der Blick ja verengt, ne? Dass es irgendwie schmaler wird und also in der Mediation geht es gerade zum Beispiel ja auch darum, den Blick wieder zu weiten, in der Supervision, im Coaching ebenso.
Genau.
Was kann man, sollte man vielleicht noch mit in den Blick nehmen? Und dann ist passiert eben wunderbarerweise nicht selten, dass Dinge gefunden werden und gesehen werden und Lösungen sich entwickeln lassen, die man vorher nicht für möglich gehalten hätte, ne? Die wirklich viel Nutzen und Gewinn bringen dann für alle Beteiligten und dabei die zwischenmenschliche Seite sehr befördern und sehr gut tun und auch ja, Lösungen dann darstellen, die sehr nachhaltig und tragfähig sind und Beziehungen eben stützen. Ne?
Ja, und das
Und
ist
das
einfach
finde ich
auch.
ist schon viel. Das lohnt sich dann schon sehr, ne, sich
Ja,
darum zu bemühen.
deshalb machen wir, glaube ich, auch das, was wir gerade machen, ne? Also deshalb macht uns unser Beruf auch Spaß. Ja, hast du eigentlich für die nächste Fortbildung schon wieder ein Ziel? Weil die letzte hast du jetzt im August abgeschlossen, nur für deine Zukunft.
Ja, also tatsächlich genau. Das ist jetzt ein Dreivierteljahr her und ich fange auf jeden Fall an, das schon wieder zu vermissen. Ich habe in wenigen Wochen die große Freude, nach Hamburg zu fahren und dort beim Schulz-von-Thun-Institut in der Grundlagenweiterbildung Kommunikationspsychologie zu besuchen. Da erfülle ich mir so ein Stück weit einen Traum damit,
Schön.
weil Friedemann Schulz von Thun ganz spannend finde und natürlich lange kenne und mit seinen Modellen arbeite. Und jetzt möchte ich gerne die Gelegenheit nutzen. Der ist ja schon etwas fortgeschritten vom Alter, aber immer noch aktiv. Und den werde ich dann dort auch einmal persönlich erleben. Da freue ich mich sehr drauf. Und danach, glaube ich, weil das dann erstmal nur 4 Tage sind, wird es mich bald wieder in den Fingern jucken, auch an meiner eigenen Weiterentwicklung, persönlichen Weiterentwicklung zu arbeiten und weiter zu lernen. Und da zieht es mich doch ganz stark wieder zur Transaktionsanalyse. Das habe ich viele Jahre mit großer Begeisterung gemacht und irgendwie in irgendeiner Form werde ich da sicherlich wieder anknüpfen.
Ja, ich finde die auch immer großartig und sie hilft auch in solchen schweren Zeiten einfach mal so ein bisschen Abstand wieder von den Sachen, über die man sich ärgert, zu bekommen. Das finde ich so ganz spannend.
Gut gelungen. Ulrikes Tipp.
Wir sind schon wieder fast am Ende. Deshalb bleibt jetzt noch der Lifehack für die Hörer, wenn du den noch mal zum Besten
Ja.
geben würdest.
Ja, sehr gerne. Also mein Lifehack ist besteht aus einem Satz aus der humanistischen Psychologie. Und diesen Satz liebe ich sehr. Der lautet: Menschen zeigen immer das Verhalten, zu dem sie in einer bestimmten Situation gerade bestmöglich imstande sind. Menschen zeigen immer das Verhalten, zu dem sie in einer bestimmten Situation gerade bestmöglich imstande sind. Und ich glaube, also ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal gehört habe, dass ich dachte, oh, kann das denn so stimmen? Und da habe ich doch irgendwie Zweifel, weil wir alle, glaube ich, Situationen kennen, in denen uns jedenfalls Verhalten, das wir von anderen erleben, gerade so überhaupt nicht gefällt und wir vielleicht auch dazu neigen, das sehr schnell von uns zu weisen und abzulehnen. Und ich habe unter anderem in einem selbsterlebten, ja, kleinen Nachbarschaftskonflikt vor einigen Jahren mir diesen Satz vorgenommen und habe gesagt, naja, also auch wenn ich das nicht auf Anhieb schaffe, das zu sehen, ich bemühe mich darum und ich arbeite daran und das ist mir gelungen. Ich glaube tatsächlich, dass das stimmt in dieser Grundsätzlichkeit und dass uns das sehr, sehr gut tut und sehr gut bekommt, wenn wir das schaffen, diese Einsicht auch in schwierigen Situationen, ja,
Sich vor
uns
Augen zu
selber zu
führen.
ermöglichen. Ja,
Ja,
genau.
ja. Ja, super. Ganz herzlichen Dank. Spannender Lifehack mit viel Philosophie zum Nachdenken nochmal und zum drüber schlafen. Und ja, die Menschen halt zu nehmen, wie sie sind und wie sie sich gerade präsentieren und das nicht sofort irgendwie in eine Schublade zu stecken, ist natürlich eine hohe Kunst, ne?
Ja.
Lieber Christian, herzlichen Dank für deine Zeit, dass wir das Interview gemacht haben, das freut mich sehr. Genieße solche Gespräche, weil ich die echt spannend finde, auch mit unterschiedlichen Haltungen. Und für die Hörer, wir hören uns in 2 Wochen wieder mit dem nächsten 10-minütigen Podcast. Und gerne, wenn ihr Rückmeldungen habt, an supervision@ulrike-bischoff.de. Vielen Dank fürs Zuhören und dir herzlichen Dank für deine Zeit und dein Input.
Sehr gerne. Vielen Dank auch an dich.
Ja,
Dankeschön.
sehr gerne und tschüss an die Hörer. Bis dann.
Starte jetzt dein gelungenes Leben und starte direkt in die nächste Folge von Schwarzbrot und Kamille von und mit Ulrike Bischoff. Der Podcast für dein gelungenes Leben.